Der Tag beginnt mit News. Herzlich willkommen. Hier ist News Live.
Guten Morgen, es ist Mittwoch, der 16. Oktober. Darüber spricht Deutschland heute. Macht US-Präsidentschaftskandidatin Harris auf Baerbock? Der Salzburger Plagiatsjäger Stefan Weber wirft ihr vor, große Teile ihres Buches abgeschrieben zu haben. Neue Hammerstudie. Fast jeder zweite Jugendliche im Land meint, der Staat kümmere sich mehr um Migranten als um hilfsbedürftige Deutsche. Und Alarm. Finanzminister Lindner warnt, das Land bewegt sich in Richtung einer neuen DDR. Grünen Frau Lang kontert. Alle fragen sich, wie grün ist sie noch? Die Ampel. Und im Studio heute Morgen der Chefredakteur der Schweizer Weltwoche und Markenbotschafter Nummer 1 für erstklassigen Schweizer Journalismus. Herzlich willkommen, Roger Köppel.
Ganz herzlichen Dank. Jetzt kann es nur noch steil abwärts gehen nach dieser Ansage. Ich versuche also der Ankündigung gerecht zu werden in der heutigen Sendung. Freue mich, dabei zu sein. Schön.
Wir freuen uns auf jeden Fall auf eine sehr launige Stunde und natürlich nicht zu vergessen, die lebende Journalistenlegende und Newsreporter Julian Reichelt auch heute Morgen bei uns. Julian, das ist gelernt, das ist Weltklasse. Herzlich willkommen.
Schönen guten Morgen.
Ich bin Alex Burker. Schön, dass Sie mit uns in diesen Tag starten. Aufregung im US-Wahlkampf, das ist jetzt unser erstes Thema. 3 Wochen vor der Wahl kämpft Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris nicht nur mit sinkenden Umfragewerten. Jetzt hat sie auch noch eine Plagiatsaffäre am Hals. Der Salzburger Plagiatsjäger Stefan Weber hat enthüllt, dass große Teile ihres Buches Smart on Crime abgeschrieben sind. Sogar bei Wikipedia haben sie sich bedient. Außerdem habe Harris eine Anekdote des amerikanischen Bürgerrechtlers Martin Luther King als ihr eigenes Erlebnis ausgegeben. Die Enthüllungen schlagen natürlich riesige Wellen. Selbst CNN und die New York Times berichten, auch Trumps Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance macht sich lustig über Harris. Kann dieser Skandal Harris im Präsidentschaftswahlkampf schaden? Darüber sprechen wir jetzt bei News Live. Und am Telefon begrüßen wir jetzt Stefan Weber, Plagiatsjäger aus Salzburg. Einen schönen guten Morgen, Herr Weber. Herzlich willkommen.
Ja, einen schönen guten Morgen an alle.
Guten Morgen, Herr Weber.
Herr Weber, steigen gleich voll ein in die Materie. Also Sie werfen Harris Plagiate vor und die große Frage ist natürlich an dieser Stelle, wie groß ist das Ausmaß?
Naja, also 27 Plagiatsfragmente, die teilweise mehrere Paragraphen lang sind und von der Seite 10 bis zur Seite 185 eines 210 Seiten starken Buchs reichen, sind ja kein Peanut, bitte. Ja. Ich sage nur, es gibt ja, Sie werden mich das wahrscheinlich eh gleich fragen, jetzt den nächsten Spin in der Sache. Ich habe es gerade gelesen in der Washington Post. Jetzt ist natürlich nicht mehr Kamala Harris die Autorin, sondern die Ghostwriterin hat plagiert. Also Joan Hamilton, die auf ihrer Webseite schreibt, weil das ist ja in Amerika üblich, in Europa wäre das verpönt. Ja. Ich bin Ghostwriterin, ich schreibe ihre Bücher. Die ist jetzt schuld und Kamala Harris ist natürlich aus dem Schneider. Das haben wir eh gewusst. Also die Ghostwriterin hat plagiiert. Ja, ein doppeltes Problem, weil die Texte dieser Ghostwriterin tauchen in späteren Interviews mit Kamala Harris wieder auf. Also jetzt weiß man überhaupt nicht mehr, ob die Kamala Harris überhaupt irgendwas geschrieben und gesagt hat. Ich finde das sehr lustig.
Also eine wirklich spektakuläre Entwicklung dort im amerikanischen Wahlkampf. Die 3 wichtigsten Buchstaben im amerikanischen Wahlkampf sind jetzt nicht mehr USA, sondern ÖSI. ÖSI, ein ÖSI bringt den amerikanischen Wahlkampf und die dortigen Umfragewerte heftig ins Wanken. Stefan Weber, mit dem wir ja auch immer wieder Kontakt haben, auch zusammenarbeiten, freut mich extrem, dass er heute Morgen bei uns ist. Herr Weber, hätten Sie mit dieser Reaktion in den USA gerechnet? J.D. Vance, der Vize von Donald Trump, äußert sich. Die komplette Medienlandschaft ist in Aufruhr. In der New York Times heißt es natürlich, dass mutmaßlich rassistische Motive hinter dieser Enthüllung stecken. Ja. Amerika also, spricht über Ihre Enthüllung. Hätten Sie sich das träumen lassen?
Nö, was heißt träumen lassen? Ich tue das, damit, dass es eine Medienresonanz gibt. Also das ist ja klar. Ja, also ich habe damit schon gerechnet. Und ich habe auch damit gerechnet, und da wird es ja auch schon wieder lustig, ne? So wie, dass man jetzt sagt, Kamala Harris hat das Buch gar nicht geschrieben, die Plagiate stammen von der Ghostwriterin. Sie wissen es, Herr Reichelt, Sie rezipieren das ja auch. Ja. Alle Medien, die dem linksliberalen Spektrum zuzuordnen sind und der Kamala Harris nahestehen, ja, arbeiten mit falschen Zahlen. Ja, es ist wie bei Föderl-Schmidt, wir haben wieder dasselbe Phänomen. Ja. Die New York Times und diverse andere Medien, ich glaube sogar eine Agenturmeldung mittlerweile, ja, sagen allen Ernstes, es geht hier um 500 Wörter und 5 Stellen. Und das wird ja tausenden Lesern so verkauft. Bitte, seien Sie nicht böse, das sind die Fake News. Ja? Also das hat sich umgedreht. Ja? Wenn die New York Times das schreibt, dann wissen wir, dass sie ein ideologisches Motiv hat, diese Plagiate kleinzureden. Was hat sie getan? Der Christopher Ruffo hat aus meiner Analyse von 27 Fragmenten 5 rausgenommen, ja, und hat diese exemplarisch geschildert. Daraus machte die New York Times, es sind nur 5. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Also wir haben 1000 Verkehrstote im Jahr, in einem Medium werden 10 Verkehrstote gehighlightet und dann heißt es, wir haben 10 Verkehrstote. Das ist manipulative Berichterstattung und da kann man das, was man eben sozusagen dem Trump immer vorwirft, dass er den anderen vorwirft, das hat sich jetzt bewahrheitet.
Herr Weber, ich habe genau dazu noch eine kurze Frage, denn das ist ja nicht das erste Plagiat, das Sie enthüllen. Sie waren dafür verantwortlich, dass die Plagiate im Buch von Annalena Baerbock im Wahlkampf aufgeflogen sind. Meine Beobachtung ist, wir erleben in den USA eine vollkommen andere Berichterstattung über ihre Arbeit als in Deutschland. In Deutschland ist es eigentlich so, wann immer es jemanden von links trifft, Stillschweigen, Omerta, in den Nachrichten, in den Medien hört man nicht viel darüber. Deswegen ist es uns bei News auch wichtig, darüber zu berichten, weil es ist halt das Thema im amerikanischen Wahlkampf gerade. Trotzdem, in den deutschen Medien findet man darüber so gut wie nichts. Und die linken amerikanischen Medien sind damit beschäftigt, wie Sie gerade beschrieben haben, dieses Thema, so gut es geht, genau, in irgendeiner Weise abzuschießen. Welchen Unterschied, welche Beobachtung machen Sie gerade, Unterschied zwischen amerikanischen und deutschen Medien, was Ihre eigene Arbeit angeht?
Ja, Sie haben ja vollkommen recht. Die deutschen Medien, also ich glaube, so Welt und Fokus haben gestern, glaube ich, schon berichtet, ja. Aber sozusagen unsere Lieblingsmedien unter Anführungszeichen, also wir können Anführungszeichen auch ironisch setzen, wir müssen sie nicht immer nur vergessen, dann ist es ein Plagiat, ja. Also Spiegel und Süddeutsche, werden wir schauen, was die schreiben, ja. Aber die werden natürlich auch den Jonathan Bailey zitieren und werden sagen, es sind nur 500 Wörter, also sie werden wieder mit falschen Zahlen arbeiten, nehme ich an. Und sie werden halt den Jonathan Bailey wieder zitieren. Übrigens ein Kollege von mir, den ich sehr schätze, der ja jetzt in einem aktuellen Interview in der Washington Post heute in der Früh gesagt hat, also es ist nicht nichts. Also das wissen Sie, da wird dann die Meinung langsam revidiert. Das war bei der Baerbock ja auch so. Ne? Mhm. Da hatte der Anwalt Schwitz zunächst gesagt, ja, das ist ja gar nichts. Das sind ja nur 5 Stellen. Ja gut, am Schluss haben wir 100 gehabt und das ganze Buch war ein Fake. Wissen, was ich meine? Ja? Also diese Plagiatsanalysen, Sie haben ja das schon mitbekommen öfter, ja, eben weil wir da Gott sei Dank kooperieren und Sie einer der wenigen Journalisten sind, die das berichten, ja, die sind ja kumulativ. Also man fängt ja immer mit einigen Funden an und die sind dann ein Hinweis auf mehr. Ja. Das ist ja immer so. Wir haben 18 Funde gehabt zunächst, jetzt haben wir 27. Es ist eine Frage der Zeit, ob wir noch mehr finden. Aber was lustig ist, sind die österreichischen Medien, wenn ich den Satz noch sagen darf.
Das bitte.
Ist die deutsche Zuhörerschaft wahrscheinlich nicht so mega interessieren, ja. Aber ich sage Ihnen, lesen Sie bitte mal Kronenzeitung online, ja. Die stehen ja alle unter dem Schock noch der Föderl-Schmidt, wie Sie gesagt haben. Das ist ja ein Omerta-Prinzip, ja. Also ich war ja bisher nur der umstrittene Plagiatsjäger in Österreich. Seit gestern bin ich der äußerst umstrittene Plagiat.
Das ist ja schon die nächste Eskalationsstufe.
Genau. Also
wir haben Sie haben sich, Herr Weber, Sie haben sich angelegt mit dem größten Wunsch und der wichtigsten Agenda des westlichen linksliberalen Journalismus, nämlich Kamala Harris muss Präsidentin werden. Ja, also Sie haben sich da, das muss man sagen, einfach mit sehr mächtigen Leuten angelegt, Roger, oder?
Nein,
ja,
klar. Also ich habe mich immer schon mit herrschenden, dominanten Narrativen angelegt. Das habe ich schon gemacht. Während meiner Uni-Zeit habe ich mich unbeliebt gemacht bei Professoren. Also ich will da jetzt nicht der große Robin Hood oder was, aber das liegt in meinem Wesen. Wissen Sie, was ich meine? Ja? Und ich habe die Bücher nicht ausgesucht, um Kamala Harris zu verhindern. Das möchte ich klar sagen. Ja, dass ich habe das auch geschildert in Interviews, dass eben ein Mitarbeiter von mir diese Idee hatte, die fand ich großartig, ja, und der eigentlich auch die entscheidenden Funde gemacht hat. Das war nicht ich, das ist Teamwork.
Und wir müssen auf jeden Fall sagen, Herr Weber, es ist auf jeden Fall schön, dass es Sie gibt. Es ist ganz wichtig, dass es Menschen wie Sie gibt. Und bevor wir jetzt weitermachen, möchten wir an dieser Stelle zu einer weiteren Dimension kommen, dieses Harris-Plagiatsvorwurfs. Inzwischen hat sich ja sogar der Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance geäußert. Schauen und hören wir hier bitte jetzt mal rein.
I saw today actually a story that Kamala Harris apparently copied some significant chunks of her book from Wikipedia. So if you want a president with their own ideas, vote for Donald Trump. If you want a president who copies her own ideas from Wikipedia, vote for Kamala Harris.
Wir übersetzen mal ganz kurz. Ich habe heute tatsächlich eine Geschichte gesehen, dass Kamala Harris offenbar bedeutende Teile ihres Buches von Wikipedia abgeschrieben hat. Wenn Sie einen Präsidenten mit eigenen Ideen wollen, dann wählen Sie Donald Trump. Wenn Sie einen Präsidenten wollen, der seine eigenen Ideen aus Wikipedia abschreibt, dann wählen Sie Kamala Harris. Herr Köppel, Ihre Einschätzung, gehen Sie da mit oder haben Sie da eine konträre Meinung?
Ja. Ich bin einfach so lieber gut kopiert als schlecht selber erfunden. Nein, aber ich meine, diese Fälle zeigen ja auch, das ist ja, ich meine, da steht es ja für eine ganze Entwicklung, für eine Szene. Das sind einfach diese Fake-Politiker, die hochgeschrieben werden, die hochgejubelt werden. Dann werden vermutlich ab Fließband Bücher produziert. Die kann man aus irgendwelchen Versatzstücken zusammensetzen. Und bei der Kamala Harris habe ich mich ja sowieso, ich bin kein Kamala Harris-Exeget oder ein Kamala Harris-Versteher. Aber bei ihr ist mir einfach aufgefallen, nach diesem Fernsehduell gegen Donald Trump, da ist sie auf das Skurrilste hochgejubelt worden. Und mir ist ja nur etwas aufgefallen in diesem Duell. Das ist eine Politikerin, die mehr oder weniger die halbe Sendezeit während dieses Gesprächs mit Trump darauf verwendet hat, sich von Joe Biden und der Regierung zu distanzieren, bei der sie die Vizepräsidentin ist. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich einen Vize hätte in meiner Firma, der sich eine halbe Stunde von mir distanziert als Chef, dann weiß ich, wen ich als Nächsten rausschmeißen muss. Und da sieht man, das ist eine Politikerin oder eine Führungspersönlichkeit, die nicht die Verantwortung übernimmt für das, was sie macht. Das ist ein Chamäleon. Die passt sich an, die ist sozusagen auf der Suche nach dem perfekten Plagiat, könnte man sagen. Sie ist quasi ein fleischgewordenes Plagiat, in dem Sinn, dass sie vermutlich nur durch die Meinungsumfragen existiert, die man ihr vorlegt, dann passt sie sich jeweils an und dann produzierst du die Bücher. Bei den Plagiaten ist mir noch, finde ich, ein Thema noch interessant. Das gilt ja auch in Europa bei dieser Inflation der Doktortitel. Das ist zum Teil in Deutschland, in Österreich fast noch ausgeprägter als in der Schweiz, weil ihr hier so eine Titelgläubigkeit habt. Da muss ja jeder irgendeinen einen Titel haben. Und das ist klar, das ist natürlich eine Industrie. Und deshalb hast du auch diese Plagiate, weil betrogen wird. Und jetzt bei Kamala Harris muss ich einfach sagen, die Wirklichkeit entstellt sich einmal mehr zur Kenntlichkeit. Ist doch wunderbar, wie diese Fassaden einstürzen und dass es noch ein Österreicher ist, der jetzt aufmischt, ist klar, aber glaub ja nicht, dass die Amerikaner dann Danke sagen, wenn da von außen so etwas kommt. Das haben sie natürlich nicht so gerne. Allerdings kann man jetzt vielleicht auch festhalten, oder vielleicht letzte Beobachtung, es zeigt natürlich auch die extreme Verpolitisierung, also wie bei uns. Es ist so polarisiert. Ich meine, eben die Loyalisten von Kamala sprechen jetzt vermutlich von einer rechtsextremen Verschwörung. Herr Weber wird jetzt äußerst umstritten. Übermorgen ist er dann schon der rechtsextreme Plagiatsjäger, in Anführungszeichen. Das ist die Absurdität, führt sich ad absurdum.
Ich würde gerne noch eine Sache aufnehmen, die Roger gerade gesagt hat, und Stefan Weber dazu fragen, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Roger hat ja gerade diesen Titelwahn in der Politik beschrieben, ja. Diese Industrie, dass da Bücher hergestellt werden müssen, um Menschen größer zu machen, als sie sind, und zu etwas zu machen, was sie eben
obwohl
überhaupt
nicht sind. Obwohl diese Bücher ja dann gar niemand liest. Obwohl das ist ja auch noch aus der Herr Weber vermutlich.
Genau, also ich würde behaupten, Annalena Baerbock hat ihr eigenes Buch nicht nur nicht geschrieben, sondern nicht mal gelesen. Aber das ist ein anderer Punkt. Ich würde gerne auf eine ganz konkrete Anekdote in diesem Plagiatsskandal eingehen. Und zwar ist eine herrliche und so aussagekräftige Anekdote. Kamala Harris versucht ja, genau wie Roger Köppel das beschreibt, die große Bürgerrechtlerin zu sein, die ihr Leben lang gegen Ungerechtigkeit gekämpft hat, was sie natürlich nicht ist. Dafür verwendet sie eine Anekdote, die sie als ehemalige, auch das darf man nicht vergessen, Staatsanwältin, man sollte ja davon ausgehen, Staatsanwälte klauen nicht, eine Anekdote, die sie offenkundig bei Martin Luther King geklaut hat. Ich schildere die mal kurz. Martin Luther King hat in einem Playboy-Interview in den 60er Jahren eine Anekdote geschildert, wie er als kleiner Junge auf einer Demonstration war und ein Polizist fragt ihn sinngemäß, was machst du hier eigentlich? Und oder was willst du hier eigentlich? Und Martin Luther King sagt, ein bisschen kindlich gestottert, Freedom, also Freiheit. Erstaunlicherweise, Kamala Harris in ihrem Buch schildert, wie sie mit ihrer Mutter auf einer Demonstration war und sie war sogar noch im Kinderwagen. Sie konnte also kaum laufen. Und ein Polizist fragt die kleine Kamala, was machst du denn hier? Was willst du eigentlich? Und die kleine Kamala sagt, Freedom. Ja. Sie hat, glaube ich, einen Buchstaben ausgetauscht, in dem, um das kindliche Stottern zu buchstabieren. Aber das ist das Einzige, was sie tatsächlich geändert hat an dieser Anekdote. Einfach eine so aussagekräftige Anekdote.
Aber ich glaube, mit so einer Geschichte könntest du in der deutschen Politik auch
natürlich
trumpfen. Also diese Martin Luther King-Anekdote, eigentlich ein Wunder, dass die noch nicht kopiert
wurde. So, und ich wüsste gerne von Stefan Weber, der sich ja beruflich mit diesen Menschen beschäftigt, die mehr sein wollen, als sie eigentlich sind. Von Baerbock bis Kamala Harris. Warum machen diese Leute das, lieber Herr Weber?
Ach, du liebe Zeit, das hat mir noch nie ein Plagiator beantwortet. Ja? Also der Plagiator sagte, ich habe nicht plagiert, ich war nur schlampig. Ja? Ich kann in die Hirne dieser Leute nicht hineinschauen. Was? Aber ich sage Ihnen schon eines. Ja? Ich nenne das immer, schon seit Jahren, die Textkultur ohne Hirn. Brainless Text Culture, ja. Das ist das, was der Köppel vorher gesagt hat, ich kann es jetzt eh nicht schöner formulieren, die Fassaden bröckeln. Ich tue ja nichts anderes, als dass ich genau hinschaue. Und zwar bei Veröffentlichungen von Politikern und bei Lebensläufen von Politikern, ja. Das mache ich mitunter als Forschung, unbezahlt, wie im Fall Kamala Harris, aber das kann man ja auch bei mir in Auftrag geben, ja. Warum die Leute, ich weiß nicht, wie viel Zeit ich habe, ja. Ich stimme mit all dem überein, was Sie sagen. Wir tun ja eigentlich nichts anderes, um diese Konstrukte zu dekonstruieren. Das ist sozusagen das, was wir tun. Das sind Konstrukte, aber das Interessante ist, wenn die Zeit dafür nur ist. 2009 war sie zwar schon bei den Demokraten, aber sie war ja noch keine Spitzenpolitikerin, ja. Sie war Bezirksstaatsanwältin. Und wenn eine Bezirksstaatsanwältin es notwendig hat, ja, eine Anekdote aus ihrer Kindheit zu fälschen, ja, was sagt denn das über ihre Berufspraxis aus damals? Das kann man sich schon fragen. Also bitte.
Das ist so ein wichtiger Punkt. Das ist so ein wichtiger Punkt von Stefan Weber. Wir stellen die einfache Frage. Und Stefan Weber trägt immer wieder dazu bei. Wir stellen diese einfache journalistische Frage. Stimmt das eigentlich? Ja. Das ist die einzige Frage.
Bei mir geht es auch so wie Kamala Harris. Als Kind hatte ich immer zum Beispiel, wenn ich einen Film gesehen habe mit John Wayne oder mit Rocky Balboa, dann war bei mir auch nicht immer so ganz klar, ob ich jetzt das erlebt habe als der kleine Köppel und sie hat vielleicht das authentisch geglaubt, dass sie tatsächlich Martin Luther King ist. Apropos Wikipedia. Bei meinem Wikipedia-Eintrag, Herr Weber, steht ja, Roger Köppel hat sogar seinen eigenen Wikipedia-Beitrag umgeschrieben. Jetzt kann ich das hier endlich mal erklären, was ich gemacht habe. In meinem Wikipedia-Eintrag stand, Köppel war mal Dozent an der Harvard University. Dann habe ich das korrigiert, weil das nicht stimmte. Ich war nie Dozent an der Harvard University.
Also und jetzt wird mir vorgeworfen,
das habe aber nicht ich geschrieben mit dem Harvard. Und jetzt wird mir vorgeworfen, ich hätte was muss ich jetzt nochmal? Hätte ich meinen Wikipedia gefälscht stehen lassen sollen?
Ja. Ich weiß auch
offensichtlich.
Nicht.
Offensichtlich. Wir haben hier noch
in einer guten Position, wenn Sie Ihren Wikipedia-Eintrag editieren dürfen, weil mich hat nämlich der linke Wikipedia-Aktivist Jens Best von der SPD gesperrt für ein Jahr.
Also ich beauftrage Sie, Herr Weber, meinen Wikipedia-Auftrag sofort zu bereinigen und alle Übertreibungen rauszunehmen, die aber nicht ich reingesetzt habe.
Sicher, ich denke, da werden noch einige spannende Geschichten kommen. Wir haben hier noch einen abschließenden Kommentar, lieber Herr Weber von Froschi. Ich finde, das fasst das sehr schön zusammen. Er schreibt in unsere Kommentare, ich verstehe diese Aufregung nicht. Sind Plagiate für heutige Politiker nicht eigentlich Einstellungsvoraussetzung? Auch eine schöne Feststellung. Herr Weber, wir sagen an dieser Stelle vielen Dank. Wir merken, niemand ist vor Ihnen sicher und wir sind wirklich gespannt, was als nächstes von Ihnen kommt und sagen an dieser Stelle liebe Grüße nach Salzburg. Vielen Dank, Herr Weber.
Herzlichen Dank, Herr Weber.
Okay, alles gut. Tschüss.
Ciao. Ciao,
servus. Ja, wir kommen jetzt mal zu den weiterführenden Aspekten. Julian, was könnten denn die Plagiatsvorwürfe jetzt für den Wahlkampf von Harris bedeuten? Was glaubst du?
Also das, was Stefan Weber dort aufgedeckt hat, ist in seiner Bedeutung in keiner Weise zu unterschätzen. Denn schon in den letzten Tagen haben wir gesehen, dass es beim Wahlkampf von Kamala Harris trotz gigantischer Summen, die dort investiert worden sind, in die entscheidenden sogenannten Battleground States, also in die Staaten, in denen sich die US-Wahl wohl entscheiden wird, Pennsylvania, Michigan, trotz der gewaltigen Summen, die dort investiert worden sind, erleben wir gerade einen gewissen Strömungsabriss dieser Kampagne. Eine Kampagne baut auf dem Gedanken auf, dass die Zahlen aufbauen. Von Tag zu Tag 0,1 mehr, 0,2 mehr, 0,3 mehr. Je mehr Geld man investiert, desto mehr muss sich dieser Anwuchs verstetigen, um am Wahltag dann punktgenau zu landen auf den Zahlen, die man braucht. Bei Kamala Harris ist im Moment das umgekehrte Phänomen zu betrachten. Sie investiert, aber diese Prozentzahlen wollen nicht mehr steigen. Und in diesen Strömungsabriss der Kamala-Campaign knallt jetzt dieser Plagiatsfall rein. Und ich halte es nur mal kurz in die Kamera, der halt auch, das ist ja immer wichtig in der Politik, a simple story, ja, eine Geschichte, die jeder versteht. Das hier versteht einfach jeder. Ja. Ja, hier ist Kamala, hier ist das Original, alles was rot ist, ist abgeschrieben. Dankeschön. Und das ist für Kamala Harris ein absolutes Debakel, dass jetzt in dieser Hochphase, in dieser absoluten Hochphase, weniger als 4 Wochen vor der Wahl zu erleben. Das heißt, diese Geschichte drosselt das Momentum, was ohnehin schon gerade ist. Es ist ein stotternder Motor und da kommt jetzt wie bei einem Flugzeug ein kleines Vögelchen noch in den Motor reingeflogen, diese Plagiatsrecherche und das ist für Kamala Harris absolut verheerend. Ja,
Weltklasse dargestellt, der Strömungsabriss, da merkt man und da kann man sich wirklich vorstellen, wie das Flugzeug, wir wissen, wenn ein Flugzeug einen Strömungsabriss hat, dann stürzt es einfach ab. Und wir kommen jetzt noch, wir haben noch 2 wichtige Fragen, Herr Köppel, zu eurer Einschätzung, wer gewinnt den Wahlkampf und warum? Was sind die entscheidenden Pluspunkte bei den Kandidaten? Herr Köppel, Ihre Einschätzung.
Zuerst muss ich etwas sagen zu Julian Reichelt.
Bitte schön.
Er hat sich mit diesem letzten Votum einmal mehr als der Michelangelo der Ferndiagnose erwiesen. Ich meine, dieser Klarblick über den Ozean hinweg, ich meine, das ist bewundernswert. Ich sage das nur mit leiser Ironie, aber ich teile seine Auffassung. Ich glaube allerdings nicht, dass diese jetzt im Einzelnen Plagiatsaffäre in Amerika den Ausschlag geben wird, aber oder einen massiven Faktor ausmachen wird. Kann sein, dass es so ist, kann ich nicht beurteilen. Aber was sicherlich der Fall ist, das ist ein weiterer Mosaikstein, eine Facette, die genau das unterstreicht, was du gesagt hast, diesen Strömungsabriss, diesen Kurzschluss, jetzt der sich da abzeichnet, dass eigentlich ein Soufflé, ein hochgekochtes, aufgedröhntes Soufflé in sich zusammenfällt und die Leute merken, sie blicken hinter die Kulissen und sie sehen, das ist fake. Jetzt aber, und das ist für mich das Interessante, ich bin bei jeder Wahlprognose in den USA beim letzten Mal falsch gelegen. Das heißt, das, was wir hier als Zusammenbruch erleben, kann natürlich sein, dass das im Fantasyland USA, wo man ja Weltmeister ist, in der fiktiven Bewältigung der Wirklichkeit, sozusagen in der fiktionalen auch selbst Ausmalung dessen, wie man es gerne hätte, kein Wunder, dass in Amerika Hollywood ist, dass eben doch der Wille, die Welt anders zu sehen, die Kamala Harris zu wählen, doch noch da ist. Ich glaube allerdings, aber mit Vorsicht zu genießen, meine Diagnose, ich glaube tatsächlich, dass Trump gewinnen wird. Aber ich sage das vor dem Hintergrund, dass ich mich jedes Mal geirrt habe. 2016 glaube ich, er wird es nicht. 2020 dachte ich, es ist unmöglich, gegen Biden zu verlieren. Also vermutlich irre ich mich noch einmal. Aber mein Gefühl ist, er wird gewinnen, weil einfach dieser Fake, dieses reine, ja, diese Oberflächlichkeit und das Aufgesetzte an Kamala, das kann sich nicht behaupten. Wobei auch Trump, vielleicht sein Pulver ist auch ein bisschen feucht geworden. Er ist nicht mehr so frisch wie beim letzten Mal, habe ich den Eindruck. Aber am Ende des Tages, ich würde es auch begrüßen, wenn es wird.
Ja, also ich muss sagen, ich bin ja begeistert. Ich denke mal, unsere Zuhörer auch, was ihr hier für Bilder zeichnet von Harris. Strömungsabriss, dann ein zusammenfallendes Soufflé. Also ich fühle mich im Grunde hier mittlerweile wie in einer verbalen Sixtinischen Kapelle. Es ist wirklich also unglaublich. Noch abschließende Frage an dieser Stelle, die auch noch natürlich ganz wichtig ist, was uns alle hier in Deutschland interessiert. Wie wird sich ein Wahlsieg von Kamala Harris oder Donald Trump auf Deutschland auswirken? Was werden die mittel- oder unmittelbaren Folgen sein, Julian? Deine Einschätzung.
Also erstmal noch ganz kurz zu Ihrer Frage, wer gewinnt denn gerade? Meine Beobachtung ist, bitte, dass die Staaten Pennsylvania und Michigan, die man gewinnen muss, Kamala Harris muss beide gewinnen, Trump müsste vermutlich nur einen gewinnen, um diese Wahl zu gewinnen, im Moment in Richtung Donald Trump zu kippen scheint, trotz der enormen Investments von Kamala Harris. Das spricht in diesen Tagen aus meiner Sicht eher für Donald Trump als für Kamala Harris. Aber wenn man sich alle Umfragen anschaut, es ist ein kompletter Toss-up. Es ist einfach komplett 50-50. Meine zweite Beobachtung ist, Kamala Harris hat einfach nicht die intellektuelle Substanz und die charakterliche Substanz. Man kann über Donald Trump denken, was man will, aber er hat genug man kann auch seinen Charakter beurteilen, wie man will, aber es ist ein Charakter da, mit dem man einen Wahlkampf tragen kann. Das ist bei Kamala Harris nicht so. Ja. Sie zieht sich im Moment zurück, sie versucht sich zu flüchten ins Geskriptete. Deswegen glaube ich, die Zeichen sprechen eher für Donald Trump. Ganz schwer so kurz zu beantworten, was ein Wahlsieg jeweils bedeuten würde. Ich würde grundsätzlich sagen, Kamala Harris wäre eine enorme Verfestigung und Verstetigung linker bis verrückt linksgrüner Politik auch in Europa. Es wäre ein klares Signal an das linksgrüne Lager, dass das sozusagen im Moment der globale Trend ist. Das wäre eine enorme Ermutigung auch für den für einen Robert Habeck zum Beispiel im Wahlkampf diesen Ideen weiterzufolgen. Während ein Wahlsieg von Donald Trump, glaube ich, ein harter, vielleicht ein brutaler Wake-up-Call für Europa wäre zu mehr Eigenständigkeit, zu mehr Selbstständigkeit, zu mehr vernünftigen Positionen an der Grenze, was die eigene Verteidigung angeht, was Fiskalpolitik angeht, was den Umgang mit China angeht. Also ich glaube, die Frage Kamala oder Trump ist für Europa die Frage mehr links-grüne Woke-Politik oder brutaler Weckruf, den aus meiner Sicht Europa nötig hat.
Herr Köppel, Ihre kurze Einschätzung.
Ja, also ich bin natürlich für Donald Trump. Ich bin für Trump. Ich bin kein ursprünglicher Trump-Anhänger. Er hat mir eigentlich früher nie so gefallen. Ich dachte, er ist ein bisschen ein Schlangenölverkäufer, so ein amerikanischer. Aber ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt eigentlich von seiner ersten Amtszeit. Und für mich ist der entscheidende Satz von Donald Trump: America first. Und dieser Satz wird falsch verstanden. Das heißt im Grunde, das ist ein enorm befreiender Satz, weil dieser Satz sagt nicht, die Amerikaner wollen weltweit die erste Geige spielen und allen befehlen, dass sie auch kleine Amerikaner werden sollen, sondern America first heißt, dass er die Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika, auch die Interessen der amerikanischen Bevölkerung an die erste Spitze stellt. Also das nationale Interesse. Und das ist das ganz große Defizit unserer Länder in Europa und in der Europäischen Union. Wir haben verlernt, das nationale Interesse an die Spitze zu stellen. Und wenn Amerika sagt, USA first, America first, dann kann eben auch sagen, Germany first, France first, Switzerland first. Und das ist nicht Nationalismus, der sozusagen mit aufgepflanzten Bajonetten im Stechschritt die anderen überfährt, sondern das ist eben auch ein Verständnis für eine pluralistischere Welt. Und da bin ich etwas anderer Meinung als der Julian Reichelt. Ich sage, dass der Trump ist eben auch einer, der sagt, der hat das auch gesagt, Russia and China are not enemies of the United States. Man muss mit ihnen zusammenarbeiten, auch wenn es elementare und substanzielle Differenzen gibt. Und meine große Angst ist ja, dass wir mit Kamala, mit Joe Biden und all diesen verrückten Kreuzzüglern, linken, progressiven, auch woken, konservativen, geht man in diesen neuen kalten Krieg hinein, in diesen Wahnsinn, den wir uns in Europa gar nicht leisten können. Und Trump wäre für mich vor diesem Hintergrund eine Rückkehr zur realpolitischen Vernunft.
Dankeschön für eure Einschätzungen. Ja, darüber haben wir gerade gesprochen. Noch ein Plagiatsskandal. Kamala Harris macht die Baerbock. Die Ausführungen von Claudia Casula, unserer hervorragenden Kollegin, lesen Sie
Claudio,
natürlich.
Claudio Casula, hervorragender Kollege. Muss man einfach, so glaub, viel Zeit muss sein. Außer er identifiziert sich seit gestern. Ich war gestern einen Tag nicht da.
Und dann passiert sowas.
Und jetzt identifiziert er sich angeblich schon als Frau.
Wir fragen ja nochmal.
Für mich ist er weiter Claudio.
Wir fragen da einfach nochmal später nach und werden das dann morgen nach.
Ich muss ehrlich, ich bin völlig beeindruckt. Ja. Was habt ihr heute Morgen genommen? Ihr seid so unglaublich schon gut. Wann steht ihr auf am Morgen? Ihr seid eure Energielevel. Da muss ich mich sogar noch anstrengen hier am Morgen, morgen 8:30.
Also Claudia oder Claudio Casula, wir klären das, wir werden das morgen nochmal nach. Aber meine Tendenz ist auch ganz klar, Claudio. Also lesen Sie auf news.de, news.de oder in unserer kostenlosen News-App.
Wo Meinung noch zählt. News. Die Stimme der Mehrheit. Hier ist News Live.
An diesem Mittwochmorgen schauen wir in die wichtigsten, größten und relevantesten Zeitungen des Landes. Was steht auf den Titelseiten heute? Was sind die Themen? Das ist jetzt die große Frage. Und die Bild titelt heute Morgen: Experten rechnen mit historischer Anhebung. Krankenkassenbeiträge sollen extrem steigen. Die FAZ macht mit diesem Thema auf: Brüssel will Instrumentalisierung von Migranten bekämpfen. Die Süddeutsche Zeitung titelt: Von der Leyen will Asylrecht verschärfen, 10-Punkte-Plan vorgelegt. Die Welt geht heute raus mit: Waffen für Israel, warum sich die Grünen schwer tun. Und das Handelsblatt titelt: Milliarden für grünen Umbau der Industrie, 15 Unternehmen profitieren von Klimaschutzverträgen. Und die Frage natürlich an dieser Stelle ist immer an die beiden Kontrahenten, Mitstreiter hier im Studio. Was habt ihr entdeckt? Worüber würdet ihr gerne kurz sprechen? Unser Gast fängt vielleicht
an. Ja, also ich finde, ein ganz wichtiges Thema ist diese Krankenkassenexplosion. Ich meine, das ist unglaublich. Und das haben wir in der Schweiz, genau das gleiche Thema. Es ist einer der größten Skandale der Gegenwart. Wie der Mittelstand. Die Leute, die noch Steuern zahlen, die am Morgen noch aufstehen, weil sie nicht in einer fremdfinanzierten Wohnung im WG-Modus mit Birkenstock, nichts gegen Birkenstock-Sandalen hausen, wenn die einfach auf diese Art und Weise ausgenommen werden. Und hier ist ein wirklicher Betrug an der Bevölkerung im Gange. In der Schweiz hat man versprochen, mit den neuen Krankenkassengesetzen gäbe es keine steigenden Prämien, die steigen jetzt. Warum steigen sie? Sie steigen natürlich wegen der Ausweitung der Leistungen. Sie steigen, weil in diesem Sozialismus niemand den Anreiz hat, die Kosten zu senken. Die Ärzte wollen verdienen, die Pharma will verdienen, die Krankenkassen wollen verdienen und niemand will es bezahlen. Und die es nicht bezahlen können, werden subventioniert. Und jetzt habt ihr in Deutschland und in der Schweiz auch noch angefangen, diesen Leistungskatalog auszuweiten auf die ganze Welt. Jeder Mensch, der eine Grenze übertritt, der nach Deutschland kommt und sagt Asyl oder einfach ein Migrant ist, der wird ja an dieses System angedockt. Das heißt, damit wird der Mittelstand, werden die Unternehmer, die Betriebe, die doch Steuern bezahlen, die werden kaputt gemacht. Und das ist ein Thema, das genau uns beschäftigt. Germany first. Und bevor man anfängt, Radwege in Peru, jetzt hat es ja der Bill Gates schon kritisiert, bevor man das macht, bevor man anfängt, in die ganze Weltgeschichte hinein irgendwo weltbeglückend wirken zu wollen, sollte man sich vielleicht mal mit den einstürzenden Brücken beschäftigen und den einstürzenden Gesundheitssystem. Das ist für mich ein ganz großes Thema, abgesehen davon, was die FDP will, dass man jetzt die Todesschwelle herunterfährt, um den Menschen als Ersatzteillager für Organe Zweck zu entfremden. Aber das sprechen wir vielleicht noch später.
Da ist mir ein zentraler Satz im Gedächtnis geblieben. Ich weiß gar nicht, von welchem Politiker er kam. Er sagte sowas wie, wir verteilen das Geld erstmal in unserem Land. Und wenn dann noch was übrig bleibt, dann schauen wir mal, was wir für den Rest der Welt tun können. Und das ist ja der Ansatz, den Sie eben auch logischerweise richtig dargestellt haben,
Julia. Oder vielleicht einfach gar nicht verteilen, sondern erstmal den Leuten lassen. Das wäre auch mal ein grandioser Ansatz. Ja. Zwei Geschichten, die mich noch, ich stimme übrigens dem, was Roger sagt, da aus tiefstem Herzen zu. Zwei Geschichten, die aus meiner Sicht noch wichtig sind für den heutigen Tag. Und die Sie auf unserer Homepage news.de, N-I-U-S.de, finden, ist erstens eine brisante Enthüllung aus Nordrhein-Westfalen. Dort hat die AfD gefragt, wie lauten die Vornamen aller Vergewaltiger, aller deutschen Vergewaltiger im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Wir sehen ja in den Kriminalstatistiken immer deutsche Täter, nicht deutsche Täter. Und manchen Menschen denkt sich da inzwischen der Verdacht auf, naja, bei den deutschen Tätern könnte sich vielleicht möglicherweise das Phänomen Migrationshintergrund Parallelgesellschaft auffinden. Jetzt sind die Namen, alle Namen von Vergewaltigern in Nordrhein-Westfalen, von deutschen Vergewaltigern veröffentlicht worden. Und ich möchte nur einmal ganz kurz die erste Seite vorlesen. Aaron, immerhin, und dann. Ich nehme meine Brille ab. Abdelilah, Abdelkader, Abdellah, Abdelmalek, Abdelwahed, Abdeltif, Abdiassis, Abdul, Abdul Halim, Abdul Kadir, Abdullah, Abdul Rahman, Abimanur, Achim, Adam, Adel, Adem, Adil, Adrian, Ahmad, Ahmed, Ahmed, Alkhan, Akan, Akin, Allah, Allah, Allah Nico, Albin, Alejandro, Alexander.
Julian.
Und so weiter.
Ich glaub,
das ist die Liste der deutschen Vergewaltiger, nur die Kategorie A. Die Liste hat insgesamt rund 60 Seiten. Kann ich jedem empfehlen, sich diese Liste anzuschauen auf news.de zum Thema deutsche Vergewaltiger. Zweite Geschichte, die heute groß wird und die wir auch schon behandeln, ist das Thema Sicherheitspaket der Bundesregierung. Wir erinnern uns, nach Solingen hat man uns versprochen, jetzt wird alles sicherer. Die Bundesregierung hat ein Sicherheitspaket versprochen. Da hat es enormen Ärger drum gegeben. Selbst in der SPD wollte man offenbar nicht zustimmen, weil das war einfach zu viel Sicherheit fürs Volk. Olaf Scholz musste da gestern offenbar mit der Vertrauensfrage drohen in der Fraktion. Und nur ein ganz kurzer Punkt. Da drin haben wir auch dieses Messerverbot viel diskutiert. Totaler Unsinn, weil die meisten Mörder sich von dem Messerverbot nicht abhalten lassen. Jetzt ist aus diesem ohnehin schon unsinnigen Messerverbot durch die Verhandlungen innerhalb der Bundesregierung vermutlich das skurrilst bürokratische Gesetz der deutschen Geschichte geworden. Mit nämlich 10 Ausnahmen für das Mitführen von Messern bei Volksfesten. Und ich muss es euch einfach kurz schildern.
10 Ausnahmen?
10 Ausnahmen für das Mitführen von Messern bei Volksfesten und in Messerverbotszonen. 1, Anlieferverkehr. 2, Gewerbetreibende. 3, Personen, die ein Messer nicht zugriffsbereit von einem anderen Ort befördern. 4, Personen, die ein Messer in oder auf bestimmten Gebäuden oder Flächen mit öffentlichem Verkehr sowie in Verkehrsmitteln und Einrichtungen im öffentlichen Personenverkehr und so weiter. 5, das gewerbliche Ausstellen von Messern und Messern auf Märkten und Ausstellungen. 6, Rettungskräfte, Einsatzkräfte. 7, Mitwirkende an Foto, Film und Fernsehaufnahmen. 8, Personen, die Messer im Zusammenhang mit der Brauchtumspflege, der Jagd oder der Ausübung des Sportes führen. Frag ich mich natürlich, wenn ich meinen Krummdolch aus Brauchtumsgründen mit dabei habe, darf ich dann mit dem Krummdolch aufs Volksfest gehen? 9, Inhaber gastronomischer Betriebe und 10, und das ist der geilste Ausnahmegrund von der Messerverbotszone aller Zeiten, Personen, die Messer im Zusammenhang mit einem allgemein anerkannten Zweck führen. Also wer ein Messer dabei hat, weil er gern ein Messer dabei hat, um ein Messer zu benutzen, ist ausgenommen vom Messerverbot.
Ja, ist ja Wahnsinn.
Auf diesen Bürokratismus kommt nur noch die deutsche Bundesregierung.
Irre. Also im Grunde kann jeder weiterhin ein Messer führen. Grund, warum führen Sie ein Messer? Ja, rituelles Apfelschälen oder so ähnlich. Es ist einfach nicht
nachkommen. Aber das Schweizer Armee-Sackmesser, das wird sicher wirksam verboten werden.
Mit Sicherheit.
Da wirst du sofort verhaftet. Aber das sind ja Symptome einer Politik, die sich jetzt entlarvt und auch einer ganzen politischen Lebenslüge, die man bei diesem Thema jetzt kultiviert hat. Und ich habe es ja früher in Deutschland erlebt, als ich noch als Chefredakteur tätig war. Ist ja nicht so, dass es diese Probleme damals nicht auch schon gegeben hätte. Aber heute, und das ist der Fortschritt, heute spricht man darüber, heute dokumentiert das. Und ich mache ja keinem Migranten, der irgendwohin nach Europa kommt, auch nur den geringsten Vorwurf. Wenn du die Grenzen so offen lässt, wie wir das tun, wenn du Migration und Asyl vermischt, wenn du aus Asyl faktisch einen Rechtsanspruch machst, den man ausnützen kann, ja, der Mensch ist Jäger und Sammler, dass Leute kommen, die natürlich in unserer Kultur, für die unsere Gefängnisse sozusagen Wellness-Oasen sind, weil sie aus Ländern kommen, in denen sie ganz andere strafrechtliche Dimensionen haben, wo das Wort Strafrecht vermutlich schon gar nicht mehr berechtigt ist, da muss man sich nicht wundern. Und das einzig Positive an diesen Beispielen, was jetzt der Julian hier gesagt hat, ist natürlich, dass man es jetzt nicht mehr übersehen kann, dass man es lösen muss und dass man es auch lösen wird. Da bin ich absolut zuversichtlich. Die Leute, die es aber jetzt probieren, die schaffen es nicht, weil die sind so unglaubwürdig und das merkt man diesen Gesetzen.
Genau.
Das ist ja Symptomkorrektur aus dem Absurditätenkabinett. Aus Absurdistan direkt gewissermaßen.
Es fehlen einem die Worte. Es ist im Grunde eine bizarre Demaskierung. Und jetzt mache ich mal einen Stefan Raab. Wir haben doch keine Zeit und müssen gleich zum nächsten Thema kommen. Und das ist auch nicht ganz unwichtig. Die neue Jugendstudie ist heraus. Die Fragen sind, wie tickt die deutsche Jugend? Wovor hat sie Angst? Wie blicken sie in die Zukunft? Fest steht schon jetzt, die größte Angst der Jugendlichen ist nicht das Klima. Was bewegt den Nachwuchs wirklich? Darüber sprechen wir gleich hier bei News Live.
News. Das Radio. Jetzt. Das Neueste aus Deutschland und der Welt. News, Nachrichten.
Ich bin Robert Noack. Guten Morgen. Ein Jahr nach Kriegsbeginn beklagen die Vereinten Nationen die katastrophale Situation im Gazastreifen. Das Gebiet befinde sich im ständigen Ausnahmezustand, heißt es. Im Norden des Gazastreifens gäbe es Essen nur noch aus Hilfslieferungen. Das UN-Nothilfebüro wirft Israel vor, kaum humanitäre Hilfe ins Gebiet zu lassen. Die israelische Armee geht dort weiter gegen die Terrortruppe Hamas vor. Endlich mal gute Nachrichten aus der Wirtschaft heute Morgen. Der Elektroautobauer Tesla kann sein Werk in Grünheide bei Berlin erweitern. Das Landesamt für Umwelt hat dafür die erste Teilgenehmigung erteilt. Die Genehmigung betrifft Flächen, die sich schon im Besitz von Tesla befinden. Geplant ist unter anderem eine neue Produktionshalle, um die Kapazität auf 1 Million Fahrzeuge pro Jahr zu erhöhen. Nach monatelanger Verzögerung macht die italienische Regierung ernst. Als erstes Land der EU beginnt das Land mit der Aufnahme von Migranten außerhalb der Europäischen Union, und zwar in einem Lager in Albanien. Dort sollen heute 16 Männer aus Ägypten und Bangladesch hingebracht werden. Italienische Beamte werden im Schnellverfahren deren Asylanträge prüfen und darüber entscheiden. Falls der Antrag abgelehnt wird, sollen sie gleich zurück in die Heimat abgeschoben werden. Mehr Sprinter, mehr Verbindungen ins Ausland, aber auch höhere Ticketpreise. Der neue Fahrplan der Deutschen Bahn bringt unter anderem zusätzliche Schnellverbindungen zwischen Berlin und Frankfurt, aber eben auch höhere Fahrpreise. Der Plan gilt ab dem 15. Dezember. Tickets sind aber schon ab heute buchbar. Bahnkunden können also noch Geld sparen. Neuer Job für Ex-Bayern-Trainer Tuchel. Der 51-Jährige wird neuer Coach der englischen Fußballnationalmannschaft. Tuchel habe sich mit dem Verband geeinigt und soll noch in dieser Woche offiziell vorgestellt werden, melden mehrere Zeitungen. Und das Wetter in Deutschland. Heute in der Südwesthälfte wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise ganztags trüb, örtlich etwas Regen, sonst heiter bis wolkig und trocken bei Höchstwerten zwischen 14 und 23 Grad.
Hier ist News, die Stimme der Mehrheit.
Stimme der Mehrheit.
News live.
Einen sehr schönen guten Morgen am Mittwoch. Ich habe das ja eben schon mal ganz dezent angekündigt. Jetzt geht's darum, wie tickt die Jugend? Eine wichtige Frage. Wovor haben junge Menschen Angst? Die jetzt veröffentlichte neue Shell-Jugendstudie gibt regelmäßig tiefe Einblicke, wie sich die deutsche Jugend von 12 bis 25 Jahren fühlt. Und eins lässt sich ganz klar sagen, die Ängste haben mächtig zugenommen. 81% haben Angst vor einem Krieg in Europa. Das ist eine Verdoppelung im Vergleich zu 2019. Was besonders auffällt, fast jeder zweite deutsche Junge kritisiert, dass Migranten in Deutschland mehr geholfen wird als einheimischen Hilfsbedürftigen. Ja, sind die Sorgen der jungen Menschen berechtigt? Beklagt die Jugend zu Recht, dass die Politik die Sorgen der einheimischen Menschen vernachlässigt? Das ist unser Thema jetzt hier bei News Live. Seit 1953 gibt es ja diese Jugendstudie mit dem Engagement von Shell. Schöne Sache. Jeweils 2500 Jugendliche zwischen 12 und 25 werden hier befragt. Die letzte Umfrage fand vor 5 Jahren statt. Das ist schon eine Weile her. Da hat sich viel getan in diesem Land. Dementsprechend mit Spannung erwartet wurden die neuesten Zahlen. Aber im Hinblick auf die Veränderungen in unserer Gesellschaft und in der Politik, das sind die wichtigen Punkte. Julian, was waren denn die Ergebnisse, die bei dieser Studie im Grunde am meisten aufhorchen lassen?
Also erst einmal, ich finde es immer wieder bemerkenswert, dass ausgerechnet der größte CO2- und Fossilkonzern der Welt, also wenn irgendein Name für das Verbrennen von Dingen, die aus dem Boden kommen, steht, dann ist es ja Shell. Und ich finde es immer wieder ein bemerkenswertes Beispiel für politischen Lobbyismus und wie plump und platt er funktioniert, dass ausgerechnet Shell dann eine Jugendstudie macht und für die Menschen spricht und den Menschen eine Stimme gibt, die angeblich weniger CO2 und weniger verbrennen wollen. Finde ich immer wieder ein tolles Beispiel dafür, wie man durch, wie gesagt, nicht mal besonders raffinierten Lobbyismus sich in der Politik positionieren kann. Das, was interessant ist an dieser Shell-Jugendstudie, ist, dass die Jugend so gar nicht auf das hören will, was ihr vorgegeben wird. Sehr typisch für die Jugend eigentlich. Die Jugend möchte gar nicht als die wichtigsten Probleme die Ängste nennen, die die Politik gerne hören möchte, also die Angst vor dem Ertrinken durch steigende Meeresspiegel oder die Angst vor dem Verbrennen durch die Wälder, die sich jetzt neuerdings immer von selbst entflammen durch die gestiegenen Temperaturen. Ab 41 Grad, wissen wir alle, fängt der Wald von alleine an zu brennen. Die Jugend hat andere Sorgen. Und diese Sorgen haben etwas mit Migration zu tun. 48% der dort befragten jungen Menschen sind der Auffassung, der Staat kümmere sich mehr um Flüchtlinge als um hilfsbedürftige Deutsche. 49% aller Befragten wünschen sich weniger Migration. Und 44% meinen, da wird Roger als neutraler Schweizer jetzt sicher hellhörig, 44% meinen, eine starke Hand müsse Ordnung in unseren Staat bringen. Eine deutsche Sehnsucht, die aber ja nur dann aufkommt, wenn Menschen, besonders junge Menschen, das Gefühl haben, dass der Staat einfach nicht mehr für sie liefert. Und 57% stimmen der Aussage zu, und das ist auch ein dramatischer Missstand. Vieles, was woanders selbstverständlich ist, Handyempfang, der Zug kommt pünktlich, funktioniert bei uns nicht. Das sind die Sorgen, die die jungen Menschen wirklich umtreiben.
Roger. Herr Köppel, da muss ich ja auch feststellen, ich bin wirklich entsetzt. Das ist ja voll rechts. Das ist ja total rechts. Jetzt mal ein bisschen Ironie. Wir wissen, die funktioniert nicht. Deswegen muss ich sie nochmal kenntlich machen. Die Frage ist natürlich, decken sich diese Umfragen mit den Wahlergebnissen im Grunde in Deutschland, die wir so erlebt haben in letzter Zeit, beziehungsweise mit anderen Umfragen? Wir merken doch hier einen deutlichen Trend.
Ja, also das ist sehr interessant. Das zeigt, dass eben die Jugend, die Jugendlichen, die leben in der Wirklichkeit, beziehungsweise sie werden mit einer mit den Konsequenzen einer Politik konfrontiert, die sie beunruhigt und die sie besorgt. Und das ist diese wunderbare Diskrepanz, die der Julian gezeigt hat. Du hast diese sozusagen gefakten Ängste, diese Pseudothemen, die in der Politik bewirtschaftet werden, aber in der Wirklichkeit haben die Jugendlichen andere Sorgen. Das sehen wir übrigens auch in der Schweiz, das siehst du in Deutschland. Wenn die Jungen am Abend rausgehen, wenn sie in den sogenannten Ausgang gehen, sind sie konfrontiert mit Gewalt, mit Messerstechereien. Da sehen sie die Auswirkungen einer Migrationspolitik. Sie sehen sie in der Schule. Sie sehen aber auch natürlich dieses ganze Kriegsgetrommel, das wir haben, diese Eskalationspolitik, diesen neuen Kalten Krieg. Da merkt man, die sind nicht bereit, jetzt an der Seite von Herrn Hofreiter oder von dem Kiesewetter jetzt auch noch in der Marschkolonne gegen Russland sozusagen loszuziehen. Und das ist ja interessant, dass hier gewissermaßen die Jugendlichen ernüchtert sind und vielleicht eben auch sich die Befürchtung breit macht, dass sozusagen ja eine düstere Zukunft bevorsteht. Und ich würde einfach sagen, mit dem muss man sich ernsthaft auseinandersetzen. Ist ja nicht so, dass die Jugendlichen im Recht hätten. Man hat auch gesehen, beim Klimahype sind da diese Kindersoldaten von Greta Thunberg aufmarschiert. Das darf man auch nicht verabsolutieren. Aber ich finde das sehr interessant und wir merken das in vielen Feldern, dass die Jugendlichen eigentlich der Politik gegensteuern. Und ihr habt es ja vorhin gesagt, was ist die wichtigste Aufgabe eigentlich des Journalismus? Wir müssen doch das Establishment kritisieren. Wir müssen doch das hinterfragen, was unhinterfragt immer herumgeplappert wird. Und wenn das jetzt schon die Jugendlichen machen, weil es die Medien nicht machen, weil es in der Politik nicht fehlt, weil man alles mit Brandmauern, was stört und irritiert, ausgrenzt, wenn man die Streitkultur nicht mehr zulässt, weil man gar nicht mehr mit Andersdenkenden sprechen kann. Zum Glück haben wir eine Jugend, die hier noch einmal in Form einer solchen Shell-Studie auf den Tisch klopft.
Und da merken wir im Grunde, da dürfen wir sehr fröhlich und froh drüber sein, da wächst offensichtlich eine neue, hervorragende Journalistengeneration heran. Menschen, die kritisch denken. Das sagt auch Petri Stark in unsere Kommentare. Er oder sie schreibt: Ich bin stolz auf unsere Jugend. Da wächst mal wieder eine Generation heran, die selbst denken kann. Und das ist ja nicht so ganz unwichtig.
Und wir haben es natürlich brandgefährlich, weil dann haben wir natürlich nicht mehr das Monopol hier für die reine Vernunft. Dann bekommen wir mehr Konkurrenz.
Das ist gut. Julian. Das spornt uns an, einfach noch besser zu werden. Und wir haben jetzt ja viel über Sorgen gesprochen. Und wenn ich mal Sorgen definieren würde, würde ich sagen, Sorgen sind im Grunde die Folgen der erlebten Realität. Das sind im Grunde Sorgen. Ne, und das ist das, was wir erleben und was die Jugendlichen erleben. Und auch, ja.
Mit Heidegger gesprochen, ist die Sorge die Essenz des Lebens. Der Mensch ist das Lebewesen, das sich Sorgen macht. Das macht uns zum Menschen. Ganz wichtig.
Das lassen wir nochmal ganz kurz, 2-3 Sekunden.
Man muss ja auch ein bisschen mit seinen halbverdauten Bildungsfrüchten hier hausieren, wenn man schon so ein Mikrofon zur Verfügung hat.
Entschuldigung,
ich sage nichts mehr.
Es ist ein Julian. Schön, dass die Bundesregierung uns in unserem Menschsein so bestärkt und so viel tut für unsere Sorgen. Ja. Damit wir uns unserer Menschlichkeit noch mehr bewusst
machen. Die machen auch nicht alles falsch. Die machen wenigstens das machen sie.
Sorgen verzeichnen ein enormes Wachstum in Deutschland. Das
sie
muss
kitzeln
man
eigentlich das Menschliche aus uns heraus, indem sie uns permanent Sorgen bereiten. Das ist eine unterschätzte Qualität dieser Politiker, ja. Eindeutig.
Großartig.
Aber auch eine kleine Qualität.
Herzlich willkommen heute Morgen im News Live Philosophenclub. Das läuft hier auf jeden Fall. Also wir haben auf der einen Seite die Realität, wir haben auf der anderen Seite Menschen wie Lisa Paus. Auf der Pressekonferenz wurde ja Lisa Paus gefragt diesbezüglich. Da wurde folgende Frage gestellt. Schauen und hören wir hier bitte jetzt mal ganz kurz rein.
Wir sehen es ja bei männlichen Jugendlichen, dass sie stark nach rechts tendieren, zum Teil auch demokratiekritisch oder skeptisch sind. Gibt es für dieses Demokratiefördergesetz, was ja auch gerade im östlichen ländlichen Raum eine wichtige Rolle spielen könnte, noch eine Chance in dieser Legislatur?
Sie wissen, es befindet sich im parlamentarischen Verfahren. Ich kann Ihnen da jetzt heute keine Wasserstandsmeldung dazu geben. Ich kann nur noch mal sagen, dass auch angesichts dieser Befunde sich noch mal zeigt, wie wichtig das ist. Es ist ja das Wesen von Präventionsarbeit, dass man erstmal nicht in allen Bereichen sieht, sondern so, wie es wirkt. Man sieht nur, wenn eben es keine vernünftige Demokratie und politische Bildungsarbeit gibt, wenn es eben zu wenig Präventionsarbeit gibt, ne, dass es dann eben zu negativen Konsequenzen führt.
Ja. Also was schon mal Wahnsinn ist, mit welcher Unterwürfigkeit, wie angeschlossen und selbst gleichgeschaltet in dieser Bundespressekonferenz gefragt wird. Die Frage ist ja keine journalistische Frage, sondern ein Anflehen um Zustimmung und Bestätigung der Mächtigen.
Das haben
ist
wir
die
ganz
schlimmste Form von Journalismus, die es gibt. Sehen Sie es auch nicht auch so, gnädige Frau Ministerin, dass im Osten viel zu viele junge Menschen, und dann sagt er, kritisch und skeptisch sind. Da muss man doch was gegen tun. Das kann doch nicht sein, dass die jungen Menschen jetzt auf einmal kritisch und skeptisch sind im Osten. Wo kommen wir denn dahin? Und dann sagt er, können wir nicht mit Steuergeld, Demokratiefördergesetz, ist erstens ein furchterregender Name, jeder weiß, wo sowas draufsteht, ist was Schlimmes drin, aber vor allem geht es um Steuergeld. Können wir nicht mit Steuergeld etwas dagegen tun, dass die jungen Menschen im Osten so kritisch und so skeptisch sind? Und Lisa Paus ist zum Glück, dazu haben wir viel beigetragen, inzwischen nicht mehr ganz so zuversichtlich, dass dieses Gesetz des Grauens, das Demokratiefördergesetz, wenn Sie das Gesetz hören, liebe Zuhörer, Zuschauer, erheben Sie die Stimme. Sie ist inzwischen nicht mehr ganz so zuversichtlich, dass dieses Gesetz durchgehen wird. Aber was ist das bitte für ein schauderhaftes Zusammenspiel aus dem Hauptstadtjournalismus und den Mächtigen? Liebe Regierung, könnt ihr nicht etwas dagegen tun, dass junge Menschen hier sich so sehr gegen die Regierung verhalten,
ja, Roger, und was oder? Man hier natürlich sieht, und das ist das Beunruhigende, wie Politiker die Demokratie missbrauchen, die Institutionen eines guten, soliden Staates der Bundesrepublik. Ich meine, diese Frau Paus ist ja das Musterbeispiel einer Politikerin, die Demokratie sagt, aber sich selber meint. Wenn die Demokratie sagen, meinen die sich selber. Darum sortieren die ja die Menschheit in Demokraten und Nichtdemokraten. Und der Nichtdemokrat ist, der Frau Paus sagt, dass ihr Demokratieförderungsgesetz zutiefst undemokratisch ist. Sie haben vorhin gesagt, Sie müssten das anschreiben, wenn Sie es ironisch meinen, oder wenn man quasi Ironie funktioniert nicht, also muss ich es betonen. Diese Leute, die müssen immer Demokratie sagen, weil man sonst gar nicht mehr merken würde, dass es Demokratie ist. Das ist wie wenn ein Kleinkind ein Pferd nicht malen kann, macht ein paar wirre Kritzel und dann schreiben die Eltern, die Stolzen unten dran Pferd, weil niemand würde das sehen als Pferd. Und die müssen alles mit Demokratie anschreiben, was eben gar nicht mehr Demokratie ist. Und das sind ja auch Prozesse, wunderbar jetzt von euch hier zerlegt, die ja den Leuten die Augen öffnen. Da merkt man ja, dass diese Superdemokraten, die haben gar nicht begriffen, was Demokratie ist, weil für sie Demokratie eigentlich eine Demokratie unter Gleichgesinnten ist. Aber Streit ist das Lebenselixier der Demokratie. Auseinandersetzung und nicht diese zwangsberuhigte, narkotisierte Konsenskultur, die diese Frau Paus mit ihrem Demokratieabschaffungsgesetz hier bezweckt letztlich. Und da muss ich sagen, als 25% Deutscher, da müsst ihr aufpassen, dass diese Demokratie nicht gehijackt wird, gekidnappt wird von solchen Pseudodemokraten.
Die Definition für Demokratie von Lisa Paus führt direkt in den Einparteienstaat. Ja. Ganz einfach.
Und einfach noch für den Herrn Weber die Fußnote, das mit dem Pferd habe ich also vom Präsident Alexander Vucic, dem Serbischen, der hat mir das mal in einem Interview erklärt, nicht, dass da plötzlich eine Sphärenverschiebung stattfindet, wie bei Kamala.
Ja, das habt ihr schön herausgearbeitet. Es gibt einen ganz klaren Unterschied zwischen Ihrer Demokratie und der anderen Demokratie. Ne? Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
Das darf man sich
nicht bieten, und je mehr das betont wird, umso mehr müssen im Grunde, ich glaube, so können wir das auch zusammenfassend sagen, die Alarmglocken angehen. Und hier kommen wir nochmal zu einem Kommentar von UK-Fan. Köppel, Sie wollten noch was sagen.
Machen Sie weiter.
Um Gottes Willen. Ich bin Jugendliche und wir merken die aktuelle Politik an den Schulen und in den Städten. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Das eine wird gepredigt, das andere erleben die Menschen. Dadurch entsteht natürlich eine Diskrepanz. Dadurch werden die Jugendlichen wach und sagen, Moment mal, kleiner Normabgleich. Hier stimmt doch irgendwas nicht zwischen dem Gesagten auf der einen Seite und dem Erlebten auf der anderen Seite. Und ich glaube, da können Sie denn letztendlich so viel von Demokratie schwafeln, wie Sie wollen, oder Ihrer Demokratie. Die Menschen merken, dass was faul ist.
Hier in Berlin sind gerade die Klassenreisen gestrichen worden, weil diese Stadt nicht mehr genug Geld dafür hat, aufgrund der rund 1,2 Milliarden Euro zusätzlichen Kosten, die bei der Migration dazugekommen sind. Weil diese Stadt und dieses Land zu viel Migration hat, so knallhart ist der Zusammenhang, weil diese Stadt zu viel unkontrollierte Migration hat, ist kein Geld mehr für Klassenreisen da. Und da muss man ja nicht ernsthaft glauben, dass die Schüler dann noch sagen, ja, aber ich habe Angst, dass der Wald abbrennt und ich dabei verbrenne. Junge Menschen, Jugendliche sind klug, die merken die Ergebnisse von Politik direkt in ihrem Leben.
Aber was ich will noch was Positives sagen, wenn wir schon kritisieren jetzt die ganze Zeit. Ich meine, solche Beispiele jetzt, die wir heute ansprechen, das ist natürlich auch letztlich Gold wert. Und was die Demokratie angeht, muss man sagen, Deutschland ist ja ein Land, das ja vor 80 Jahren ein Trümmerhaufen. Man muss das ja sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg, man hat eine Demokratie aufgebaut, die mehr oder weniger aus einem Parteienkartell bestanden hat. Und was wir jetzt sehen, ist sozusagen auch eine Demokratisierung. Es kommen ja neue Strömungen, es sind neue Parteien da, das sind Lebenszeichen der Demokratie. Aber eben diese Mächtigen, das sogenannte Establishment, klammert sich da an die Pfründe und man sieht, die Fälle schwimmen davon. Und im Grunde merkt es ja der Hinterste und der Letzte, dass diese Frau Paus da aus dem letzten Loch pfeift. Eigentlich muss sie einem schon fast leid tun. Ich muss jetzt in der Weltwoche ein bisschen Gegensteuer geben. Wir machen vielleicht mal eine Lichterkette, eine Solidaritätsaktion für Frau Paus, weil ihr sie da immer so mitleid und schonungslos angreift.
Ja, also ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz mit den Worten von Ralf Schuler, unserem Politikchef, schließen. Der hat mal einen schlauen Satz zum Thema Demokratie gesagt. Demokratie braucht keine Förderung, sie reguliert sich selbst. Und ich glaube, darauf kann man sich im Grunde einigen.
Nein, sie reguliert sich nicht selbst. Es braucht natürlich den Bürger. Und wenn der Bürger die Demokratie preisgibt, dann funktioniert es auch nicht. Wir haben das letzte Mal diskutiert. Wenn man, die Politik ist zu wichtig, als sie den Politikern zu überlassen. Also die Demokratie funktioniert so lange, wie die Bürger, der Chef, den Willen haben, diese Demokratie am Leben zu halten. Wenn man das natürlich den Pausens dieser Welt überlässt, dann musst du dir nicht wundern, wenn du bei George Orwell am anderen Morgen aufwachst.
Ich glaube, genau das ist ja im Grunde damit gemeint, dass der wachsame Bürger mit für die Regulierung der Demokratie
sorgt. Man muss genau hinhören.
Wichtiges Thema, Herr Köppel, danke schön, dass Sie da nochmal einen Akzent gesetzt haben. Wir kommen nochmal zu einem letzten kleinen Einspieler. Sogenannte Experten in der Tagesschau sprach Jugendstudienautor Matthias Albrecht. Auch hier müssen wir unbedingt nochmal rein hören. Bitte schön.
Die 12- bis 25-Jährigen blicken trotzdem positiv in die Zukunft. Was genau macht sie denn optimistisch?
Es gibt verschiedene Faktoren, warum Jugendliche neben dem Jungsein optimistisch in die Zukunft schauen. Aber man muss sich eines vielleicht einmal vergegenwärtigen. Diese Jugendlichen sind in den letzten paar Jahren aufgewachsen in einer Zeit ihres Lebens, die prägt. Und sie haben eine große Krise, die Corona-Krise, mitbekommen, mit vielen, vielen persönlichen Einschränkungen. Aber sie haben eben auch erfahren, dass die Gesellschaft als solche durchgekommen ist. Das heißt, es ist eine Erfahrung, dass der Staat, dass die Gesellschaft, dass die staatlichen Institutionen trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Kritik, die man an einzelnen Maßnahmen üben kann, da durchgekommen ist. Und das gibt ein gewisses Grundvertrauen, dass man auf Grundlage der bestehenden Institutionen, dass man in diesem demokratischen System auch mit solchen Großkrisen fertig werden kann.
Das ist wirklich die schlechteste, absurdeste, groteskeste Analyse, die ich jemals gehört habe, dass die Corona-Politik den jungen Menschen Vertrauen in den Staat geschenkt hat, weil sie erlebt haben, wir kommen durch, wenn der autoritäre Staat nun mal so richtig hinlangt.
Also wir sind nicht gestorben.
Das wie gesagt, schon, also die Corona-Politik als Beispiel für das Grundvertrauen junger Menschen in den Staat und die Institutionen zu nehmen, da muss man sagen, da bekommt man schon massivste Zweifel an den Methoden und der Geisteshaltung der Leute, die diese Shell-Studie da angefertigt haben.
Ich musste auch schmunzeln, als ich das gehört habe. Aber es gibt vielleicht doch noch einen Punkt, der mir interessant erscheint, jetzt als Schweizer darauf hinzuweisen. Das ist mir schon früher aufgefallen, als ich in Deutschland gearbeitet habe. In Deutschland, und das spricht dann wieder für Deutschland, hat man eine stärkere Wachsamkeit und eine stärkere Besorgnis, wenn man glaubt, die Institutionen des Staates werden in Frage gestellt. Das ist ja kein Wunder, weil im letzten Jahrhundert ist ja dieser Staat auch tatsächlich durch ziemliche Höllenritte durchgegangen. Und deshalb sind natürlich vor allem die Angehörigen dieser Generation, wie dieses Professors oder wer das immer war, die sind natürlich sehr alarmiert. Sobald sie natürlich Opposition spüren oder wenn die Jugendlichen sich da verabschieden vom Staat, löst das natürlich in Deutschland, im Unterschied zur Schweiz, stärkere Befürchtungen aus, dass sich der Staatsaufbau auflösen kann. Aber die Jungen haben diesen Stress offenbar weniger. Die haben sich eigentlich auf einer tieferen Ebene mit der Demokratie versöhnt, dass sie sich eben auch mehr Kritik zutrauen und eben nicht im Prinzip, wenn sie die Corona-Politik kritisieren, einen Werbespot auf den deutschen Staat machen, sondern im Grunde sagen sie das Gegenteil. Sie sagen, vermutlich der Staat ist schon gut, aber die Leute, die da gewirkt haben, die haben falsch gewirkt und der andere interpretiert das dann sozusagen als Werbespot für die Obrigkeit, was es ja genau nicht ist.
Sie haben sich vor allem in einen Machtrausch hineingegeben, zu Lasten und zum Schaden junger Menschen. Und es gab den Machtrausch Corona und es gab den Selbstbeweihräucherungsmachtrausch, der bis heute anhält, Flüchtlingspolitik.
Und Klima,
ja. Also das sind alles Machtpolitiken.
Anmaßungen.
Die sich am Ende auf das Leben junger Menschen auf ganz dramatische Weise auswirken. Und das nun zum Beispiel zu nehmen, um sozusagen das Vertrauen junger Menschen in den Staat zu erklären, ist wirklich, das muss man sagen, an Absurdität einfach gar nicht mehr zu überbieten.
Ja, und ich sage an dieser Stelle vielen Dank an Roger Köppel. Es war großartig. Vielen Dank an Julian Reichelt.
Danke.
Das war wieder mal eine Stunde, die sich angefühlt hat wie 10 Minuten. Ich hoffe, Sie kommen bald wieder. Wenn Sie mal in Berlin
gerne,
sind.
Solange ich mich noch brauchen könnte, bin ich gerne dabei. Ja, selbstverständlich.
Immer willkommen, Herr Köppel. Die Tür steht Ihnen immer offen.
Danke, danke.
Morgen sehen und hören wir uns dann wieder dann mit Heiko Teggerz, dem Vorsitzenden der Bundespolizeigewerkschaft, News Reporter Julius Böhm. Und ja, wenn Sie möchten, bleiben Sie, wie Sie sind, kommentieren Sie weiter fleißig, abonnieren Sie unseren Kanal, sagen Sie es weiter allen Menschen, die Ihnen wichtig sind und die Sie mögen. Und bitte immer dran denken, der Tag beginnt mit News.